Herzlich willkommen zu Nachhalt, dem Podcast der Humboldt-Stipendium-Themenklasse Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit. Die Themenklasse ist eine Gruppe von 15 StipendiatInnen, die von der Humboldt-Universität und dem Bund im Rahmen des Humboldt-Stipendiums gefördert werden. Wir sind eine interdisziplinäre Gruppe im Bachelor und im Master und haben ein Jahr lang gemeinsam zu dem Thema Wasserknappheit geforscht. Unter uns sind folgende Disziplinen vertreten: Geografie, Integrated Natural Resource Management, Philosophie, Wirtschaftswissenschaften und europäische Ethnologie. Betreut werden wir von Professor Dr. Tobias Krüger und Dr. Bettina König am ISI-Thesis. Das ist das Integrated Research Institute for Transformations of Human Environment Systems. In 4 Gruppenforschungsprojekten nähern wir uns unter verschiedensten Aspekten dem Thema Wasser und Wasserknappheit anhand spezifischen Fallstudien wie beispielsweise dem Berliner Müggelsee oder deutschem Kartoffelanbau, aber auch mit theoretischen Fragen haben wir uns befasst, wie zum Beispiel einer philosophischen Abhandlung über Wasser als Grundrecht oder Allmende und eine systemdynamische Modellierung von Wassergebrauch. Der Anstoß unserer Themenwahl war die europaweite Dürre im Sommer 2018. Denn was passiert eigentlich, wenn die Wasserknappheit weiterhin drastisch zunimmt, wie von vielen Klimafolgenforschern unter den Auswirkungen des Klimawandels prognostiziert wird? Letztlich zeigen alle Forschungsergebnisse eine Gemeinsamkeit. Wer sich mit Wasser wissenschaftlich auseinandersetzen möchte, wird mit äußerst komplexen Zusammenhängen und globalen Verflechtungen konfrontiert. Fragen, die wir innerhalb dieses Podcasts bearbeiten werden, sind daher: Wie wirken sich etwa die planetaren Klimaveränderungen auf landwirtschaftliche Betriebe und ihre Bewässerungssysteme aus? Welche Rückkopplungseffekte können bei bestimmten Handlungsstrategien unbeabsichtigterweise entstehen? Welche Konflikte ergeben sich bei der Aushandlung angemessener Klimaanpassungsstrategien zwischen Trinkwasserversorgung auf der einen Seite und dem Sicherstellen von Ökosystemleistungen auf der anderen Seite? Und wie hängen diese Dynamiken eigentlich damit zusammen, wie wir Wasser als Gesellschaft überhaupt verstehen und für uns greifbar machen können? Mit dieser Podcast-Miniserie möchte der Jahrgang der Themenklasse 2019-2020 trotz Corona-Ausgangssperren die Forschungsergebnisse im Detail einem breiten Publikum näher bringen. Wassermangel gehört in Deutschland aktuell nicht zu den akuten Sorgen der Öffentlichkeit. Für den Großteil der Bevölkerung ist es selbstverständlich, der Infrastruktur und Verwaltung zu vertrauen. Hierzulande sind Ängste, die mit Wasserversorgung zu tun haben, nicht so allgegenwärtig wie in anderen Orten der Erde, die bereits direkter und stärker von Auswirkungen des Klimawandels beeinträchtigt sind. Das betrifft zwar besonders den globalen Süden, aber auch in Deutschland zeigen sich die Auswirkungen des Klimawandels, unter anderem in der Wasserknappheit. Einige Projekte unserer Themenklasse demonstrieren Auswirkungen des Dürresommers 2018 anhand verschiedener Beispiele aus Umwelt und Landwirtschaft. Dass Wasserversorgung also auch in Deutschland ein wichtiger Punkt auf der politischen Agenda werden könnte, ist nicht mehr so schwer vorstellbar. Aber trotz der intensiven Dürrephasen der letzten Jahre ist das Bewusstsein darüber bei den meisten Menschen in ihrem Alltag, besonders in den Städten, noch nicht angekommen. In unseren ersten 2 Podcast-Folgen sprechen Sophia und Paul, die Philosophinnen der Themenklasse, über die Frage: Wie sollten wir als Gesellschaft mit unseren Wasserressourcen umgehen? Die beiden werden darüber debattieren, welche institutionelle Form am besten dafür geeignet ist, die Wasserversorgung zu sichern. Ist die aktuelle rechtliche Lage und Infrastruktur dazu geeignet, Probleme des Wassermangels zu begegnen? Oder bedarf es einer Umstrukturierung? In einem philosophischen Dialog möchte diese Forschungsgruppe unserer HörerInnenschaft näher bringen, wie PhilosophInnen über solche Zusammenhänge nachdenken. Sie stellen sich vor, wie VertreterInnen bestimmter Positionen argumentieren würden. Paul wird dabei die Sicht einnehmen, wonach Wasser als besonders geschützte Ware behandelt werden sollte. Sophia wird die Position einnehmen, die eine Vergemeinschaftung von Wasserressourcen befürwortet. Die Diskussion hat 2 Teile. Im ersten Podcast geht es darum, wie sich die beiden die ideale Situation vorstellen, also um die Theorie. Und im zweiten Podcast wird es dann darum gehen, was diese Überlegungen für die Praxis bedeuten. Und damit übergebe ich das Wort an Paul.
Im Juli gibt es seit 10 Jahren das Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser gemäß UN-Resolution. Das scheint auch einer ziemlich fundamentalen Intuition zu entsprechen. Ich finde es beinahe verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, das auch offiziell anzuerkennen. Oder, Sophia?
Ja, also ich teile natürlich auch die Ansicht, dass allen Menschen ein Recht auf sauberes Wasser zukommt. Aber mit bloßer Anerkennung ist es ja nicht getan. Also ich finde, es muss immer wieder geprüft werden, ob dieses Recht eigentlich effektiv geschützt wird. Sonst ist es zweifelhaft, ob das Recht auf Wasser seinem Namen gerecht wird. Wir müssen uns also die organisatorischen Institutionen einer Gesellschaft angucken. Und zwar spezifisch diejenigen Institutionen, die den Zugang und die Verfügung über Wasser regulieren.
Uns geht es ja erstmal um Individuen und deren Zugang zu Wasser. Das ist in den anderen Projekten unserer Forschungsgruppe teilweise anders. Da geht es um Wasser in der Landwirtschaft allgemein oder um verschiedene Nutzungsweisen von Gewässern wie dem Müggelsee. Aber für eine übersichtliche philosophische Debatte würde ich vorschlagen, dass wir uns erstmal auf die Ebene konzentrieren, die die UN-Resolution anspricht. Individuellen Zugang zu sauberem Wasser für den alltäglichen Gebrauch. Also zum Trinken, Kochen, Waschen und so weiter. Und wir sollten uns auf Deutschland fokussieren, denn da kennen wir uns am besten aus.
Das ist vermutlich am sinnvollsten. Wir sind uns also erstmal in einer Sache einig, nämlich wir teilen dasselbe Ideal, und zwar, dass in einer idealen Welt alle Individuen über genug Wasser zum Leben verfügen.
Genau. Dieses Ideal ist aber kein reines Gedankenspiel, sondern hat unserer Gesellschaft gegenüber eine normative Kraft. Es ist das Ziel, das wir in der tatsächlichen Welt erreichen wollen. Ob es dafür notwendig ist, dass dieses Ziel erreichbar sein muss, darüber kann man sich streiten. Jedenfalls gilt, egal ob es insgesamt auf der Welt genug Wasser für alle Menschen gibt oder nicht, es können alle möglichen Hindernisse der Verwirklichung des Ideals im Weg stehen. Zum Beispiel natürliche Hindernisse wie eine geografisch unausgeglichene Verteilung von Wasser oder soziale Organisationsformen, die Wasser ungleich verteilen.
Das heißt, unsere Frage ist, wie kommen wir in der echten Welt diesem Ideal möglichst am nächsten? Welche Institution ist am besten dafür geeignet, das Menschenrecht auf Wasser in einem Land wie Deutschland abzusichern?
Ich werde die Position vertreten, dass Wasser als Ware behandelt werden sollte. Etwas zu einer Ware zu machen oder als Ware zu behandeln, nennt man Kommodifizierung. Waren werden auf Märkten gehandelt. Die liberalen Ideale, die der Markt erfüllt, sind Gleichheit und Gerechtigkeit. Wenn Wasser kommodifiziert wird, ist es auf dem Markt universell verfügbar. Niemand wird aufgrund irgendeines Merkmals ausgeschlossen, Wasser zu erwerben. Gerecht ist es, wenn jede Person in der Lage ist, mindestens die für den Alltag notwendige Menge an Wasser zu erwerben. Um das auch in Krisen sicherzustellen, muss Wasser in Notzeiten vom Staat geschützt werden. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil des Marktes ist es, Innovation und Effizienz zu fördern. So wird der niedrigstmögliche Wasserpreis hervorgebracht. Das dahinterstehende Ideal ist das der Wohlfahrtsmaximierung. Je niedriger der Preis ist, desto höher ist das Wohlergehen der Individuen.
Ich werde die Position vertreten, dass Wasser als Gemeingut behandelt werden sollte. Organisatorische Institutionen, die der Logik eines gemeinschaftlichen Besitzes folgen, erfüllen auch die Ideale der Gleichheit und Gerechtigkeit, also dass alle Individuen gleich behandelt werden, wenn es um Wassernutzung geht und einen gerechten Anteil bekommen. Zusätzlich aber denke ich, dass Wasser als Gemeingut uns dem Ideal der Nachhaltigkeit viel näher bringt als die Ware. Weil diese Institution Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit besser zusammenbringt als die verfügbaren Alternativen, ist sie wohl am besten dafür geeignet, das Menschenrecht einzulösen.
Unsere Positionen unterscheiden sich also in Bezug auf die Eigentumsform. Ich halte die Ware für besser geeignet, das Menschenrecht auf Wasser zu erfüllen. Du hältst das Gemeingut für besser geeignet. Warum finden wir verschiedene Antworten auf die Frage, auf welche Weise sollten wir Besitz über Wasser organisieren?
Also um diese Frage zu klären, würde ich sagen, dass wir folgendermaßen vorgehen. Erläutere du deine Position nochmal im Detail und ich sage dir, womit ich zustimme und womit nicht.
Wir leben doch in einer liberalen Marktgesellschaft mit einem relativ starken Sozialstaat. Aus meiner Sicht ist das schon vollkommen ausreichend, um dem Menschenrecht auf theoretischer Ebene zu entsprechen. Märkte basieren auf dem Prinzip, dass alle Individuen gleichermaßen ein Recht dazu haben, am Markt teilzunehmen. Sie begegnen sich dort als Ebenbürtige. Märkte gewähren die universelle Verfügbarkeit der Waren und die Gleichheit der Individuen. Deshalb ist die Kommodifizierung von Wasser im Sinne der Gleichheit eine angemessene Strategie der gerechten Verteilung.
Ich gebe dir recht in der These, dass das Versprechen der Kommodifizierung eine Art Gleichbehandlung der KäuferInnen bzw. KonsumentInnen in sich trägt. Aber ich glaube, dass diese Gleichbehandlung wenig mit der Realität zu tun hat. Das ist ganz ähnlich wie die alte marxistische Kritik an dem Versprechen des liberalen Kapitalismus ganz allgemein. Diese Ebenbürtigkeit zwischen KäuferInnen und VerkäuferInnen oder ArbeiterInnen und ArbeitgeberInnen oder in sonstigen vertraglichen Beziehungen, das ist eine Illusion. Vielleicht sieht es auf legaler Ebene so aus, als seien die Leute gleich, als würden beide vollkommen freiwillig den Kaufvertrag eingehen. Aber letztendlich ist eine Person abhängig von der anderen. Wasser ist einfach lebensnotwendig. Ich kann mir nicht aussuchen, ob ich heute eben mal Lust habe, Wasser zu kaufen oder nicht. Die WasserverkäuferInnen werden aber immer irgendwelche AbnehmerInnen finden, die sind auf mich als Einzelperson gar nicht angewiesen. Ich aber auf sie. Vielleicht erfüllt das in der Theorie irgendwie das Gleichheitsideal, aber ich sehe nicht, wie das auch gerecht sein soll. Es scheint mir eher Ungerechtigkeiten zu untermauern.
Aber die WasserverkäuferInnen sind genauso auf dich angewiesen. Die VerkäuferInnen werden keine AbnehmerInnen finden, wenn ihr Preis zu hoch ist. Sie müssen dann den Preis senken oder werden aus dem Markt verdrängt. So funktioniert ja gerade der Marktmechanismus, der den niedrigsten Preis hervorbringt. Marx' Kritik ist stark. Aber ich denke, die hohe materielle Lebensqualität, die wir heutzutage haben, wäre nicht ohne den Mechanismus des Marktes möglich gewesen. Der Mechanismus spart enorm viel Zeit, weil wir dadurch nicht immer wieder von neuem Kompromisse aushandeln müssen. Weniger Aufwand führt zu höherer Produktivität und Lebensqualität.
Okay, vielleicht stimmt es ja, dass Kommodifizierung solche Vorteile liefern kann. Aber was ich mich trotzdem frage, ist, wie kann man in den Genuss solcher Vorteile kommen, ohne dass die gleiche und gerechte Behandlung der Menschen gefährdet wird? Weil es kann ja immer noch sein, dass ich zu wenig Geld habe, um mir diese aus deiner Sicht fairen Preise leisten zu können.
Um dem Status des Menschenrechts zu genügen, muss Wasser in Notsituationen unter besonderen Schutz gestellt werden. In Notsituationen sollten sowohl der Wasserverbrauch als auch das Wasserangebot staatlich geregelt werden. Dann ist Kommodifizierung auch gerecht. Aber Gerechtigkeit ist ja nicht das einzige Ideal, das wir als Gesellschaft haben. Wir haben auch das Ideal der Wohlfahrtsmaximierung, die wir durch Steigerung der Effizienz erreichen. Das ist der Kerngedanke von Waren. Angebot und Nachfrage regulieren den Preis und sorgen dafür, dass KonsumentInnen den niedrigsten Preis erhalten.
Aber Effizienz ist doch irgendwie ein veraltetes Ideal. Wir sind doch schon längst bei der Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit viel wichtiger ist als Effizienz. Ich würde sogar sagen, Nachhaltigkeit ist die neue Effizienz. Langsam setzt sich die Ansicht durch, dass ein Produkt nur dann als hochwertig gilt, wenn dessen Produktion auch auf nachhaltige Art und Weise passiert. Und so wie Effizienz als Ideal irgendwie in der Form der Ware enthalten ist, so ist Nachhaltigkeit halt in der Logik des Gemeingutes enthalten.
Was in der Logik des Gemeinguts enthalten ist, ist der übermäßige Verbrauch des Gemeinguts. Es kommt automatisch dazu. Wenn man für ein bestimmtes Gut nicht bezahlen muss, wird das schamlos ausgenutzt. Das ist die Tragik der Allmende. Lass mich das mit einem Beispiel erläutern. Die Einleitung von Abwasser in Flüsse. Es ist kein großes Problem, wenn ein Unternehmen Abwasser in den angrenzenden Fluss leitet. Aber wenn alle Unternehmen es machen, dann richtet die Praktik große Umweltschäden an. Die gemeinschaftliche Nutzung wird torpediert durch egoistische Interessen. Daher plädiere ich dafür, dass diese Unternehmen Verschmutzungszertifikate kaufen müssen und nicht mehr Rechte zur Abwasserentsorgung verkauft werden, als der Fluss langfristig verträgt.
Also Allmende ist auch ein ziemlich veralteter Begriff. Ich finde, der hat sogar feudale Konnotationen. Heutzutage debattiert man in anderen Begriffen über Vergemeinschaftung. Zum Beispiel gibt es die Debatte über die Commons bzw. die Praxis des Commonings, also die Vergemeinschaftung bestimmter Ressourcen und Güter. Commoning hat drei Elemente. Erstens eine Ressource, zum Beispiel Wasser zur individuellen Grundversorgung. Zweitens eine Community, also eine Gruppe, die diese Ressource teilt. Und drittens gibt es ein Set von Gebrauchsregeln, auf die sich die Community gemeinsam einigt, also so eine Charta. Ich behaupte jetzt, alle Mitglieder der einen Community haben jeweils ein Interesse daran, dass ihre ganze Community immer dazu in der Lage ist, von der Ressource Gebrauch machen zu können. Unter diesen Bedingungen findet die Tragik der Allmende gar nicht statt, weil die Einzelnen eben selbst Teil dieser Community sind und die Rationalität des Gebrauchs, jene eindimensionale egoistische Form, von der du sprichst, überhaupt nicht annimmt.
Also wenn ich das jetzt mal auf mein Leben übertrage, dann heißt das, immer wenn meine NachbarInnen Apfelkuchen backen wollen, dürfen sie sich an meinem Apfelbaum bedienen. Das kann auch nicht nachhaltig sein.
Gemeingut muss ja nicht immer gleich Open Access bedeuten. Anders als Wasser deckt ein Apfelbaum ja keine absoluten Grundbedürfnisse der ganzen Nachbarschaft ab. Also wenn die Nachbarschaft von der Apfelkuchenproduktion leben würde, gäbe es dafür vielleicht Argumente. Aber ich denke, beim Commoning geht es zunächst um solche Dinge wie Wohnraum, Grundnahrungsmittel, Arzneimittel, auch immaterielle Güter wie Know-how, generell Sachen, die den Grundbedürfnissen einer Community irgendwie entsprechen. Aber nehmen wir jetzt mal an, du teilst deinen Haushalt mit 4 anderen Erwachsenen. Also ihr seid alle Menschen, unter denen es keine Autoritätsverhältnisse gibt, wie jetzt zum Beispiel zwischen Kindern und Eltern. Und jede und jeder von euch hat eigene Präferenzen, was den Gebrauch dieser Äpfel angeht. Zum Beispiel ins Müsli schnippeln oder damit zu backen oder sonst irgendwas. Jetzt lasst uns mal überlegen, was für eine Gebrauchskarte für euch sinnvoll wäre. Wieso wolltest du vorhin nicht, dass die gesamte Nachbarschaft Zugang zu eurem Apfelbaum hat?
Weil der Apfelbaum dann innerhalb kürzester Zeit leer geerntet werden würde und ich nichts mehr davon hätte. Wie gesagt, die Tragik der Allmende. Jedes Mal, wenn neue Äpfel wachsen, sind sie sofort weg. Alle holen sich so schnell so viele Äpfel, wie sie können.
Okay, dasselbe wollt ihr also auch in eurer kleinen Wohncommunity verhindern, weil ihr ja alle während der gesamten Erntezeit etwas von dem Baum nehmen können wollt, ne? Was sind jetzt die Voraussetzungen für eine möglichst nachhaltige Ernte für euch selbst, als Einzelne, innerhalb dieser Community, in der ihr lebt?
Der Baum muss möglichst gut gepflegt werden, damit die Ernte so hoch wie möglich ausfällt und wir alle so viel wie möglich davon haben können. Und wenn Anna besonders gerne Äpfel mag, sollte sie mehr bekommen als Bert, der keine Äpfel mag. Die Ernte sollte in der Regel nicht an eine einzige Person gehen.
Aber eben hast du behauptet, dass wir aus reinem Selbstinteresse motiviert sind. Kommst du da jetzt also aus reiner Empathie für deine MitbewohnerInnen drauf, dass ihr Rücksicht aufeinander nehmen müsst?
Ich muss dafür sorgen, dass die anderen genug von dem Baum haben, um ihre persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen, damit auch sie bereit sind, meine apfelbezogenen Präferenzen anzuerkennen.
Ganz genau, es ist die rationale Strategie in dieser Situation. Und hier ist ein fundamentaler Unterschied zur Produktionslogik in der Marktwirtschaft. Da zielt die rationale Entscheidung auf individuelle Nutzenmaximierung. Ressourcen nicht zu überlasten und stetig wiederherzustellen, genau das kann im Commoning zu einer rationalen Notwendigkeit werden, damit das Gebrauchssystem für alle Beteiligten funktioniert. Im Gegensatz zur Kommodifizierung hat Commoning den Vorteil, ein Nachhaltigkeitsprinzip von vornherein inne zu haben. Bei Waren ist Nachhaltigkeit nur dann enthalten, wenn es dazu dient, weiterhin Handel und Profit zu garantieren. Und das Commoning ist von Anfang an sozial gerecht. Wenn ich eine Ressource nutze, die Gemeingut ist, dann weiß ich, dass ich sie deshalb nicht übermäßig verbrauchen darf, weil andere Leute müssen sie auch noch nutzen können. Auf dem Markt ist das anders. Wenn ich dort was erwerbe, kann es mir total egal sein, ob andere noch etwas davon haben. Der einzige Grund, den ich hätte, ist, für die anderen zu erhalten. Das wäre einer, der nicht aus der Ware selbst kommt, sondern in diesem Fall vielleicht wirklich aus Empathie. Oder vielleicht wette ich darauf, dass die anderen dann eher geneigt sind, mir auch einen Zugang zu gewähren und so weiter. Aber all das kommt erst in einem zweiten Schritt. Das kommt nur aus dem Interesse, die Marktwirtschaft am Laufen zu halten. Das garantiert aber weder eine sozial gerechte noch eine nachhaltige Gebrauchskarte. Aber beim Gemeingut ist das von vornherein geboten. Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit stecken da logisch schon drin. Und zwar eben ganz eng miteinander verknüpft. Soziale und ökologische Gerechtigkeit sind da nicht mehr voneinander zu trennen.
Also ich muss dir sagen, der Begriff Community, der hört sich erstmal sehr solidarisch und offen an. Aber die Community ist ja dann doch eine ziemlich exklusive Gruppe. Ihre Grenzen müssen klar definiert sein, damit das Konzept auch in der Realität funktioniert. Wenn ich mir vorstelle, dass das ganze Land oder sogar der ganze Kontinent eine Community wären, habe ich Bedenken, ob das wirklich funktionieren kann. Wenn aber nur Kleingruppen als Community durchgehen, frage ich mich, wie bestimmt wird, wer in die Community aufgenommen wird. Letztendlich kommt man um die Exklusivität nicht herum. Das scheint mir dem Anspruch der Commons jedoch zu widersprechen. Wer darf also Teil der Community sein und wer gerade nicht?
Ja, also die Annahme ist hier auf jeden Fall, dass idealerweise alle Menschen Teil irgendeiner Community sind. Also wir reden ja gerade über die ideale Ebene und da besteht diese Annahme auf jeden Fall. Und es stimmt auch, dass es besser ist, wenn die Communities eher kleiner sind, weil sie dazu gedacht sind, den lokalen Bedingungen angepasst zu sein. Aber genau deshalb kann ich dir auch keine pauschalen Kriterien der Zugehörigkeit nennen. Das kommt dann auf die individuellen Umstände an. Höchstens können wir hier festhalten, eine Community teilt immer irgendein gemeinsames Identitätsmerkmal. Im Falle von Commons besteht das mindestens in einem gemeinsamen Interesse an irgendwelchen Gütern und Ressourcen. Aber diese Art von Gruppenidentifikation ist anders als sowas wie bei Nationen. Eine Community ist erstens viel stärker lokal eingegrenzt. Manche überlappen dann miteinander, manche stehen dann in Wechselbeziehungen zueinander, die meisten wahrscheinlich. Und zu welchen Communities dann jemand gehört, ist total komplex und vielschichtig. Zweitens ist eine Community nicht einfach da, sondern sie ist das Resultat eines Prozesses, in dem Bedürfnisse und Bedarf festgestellt werden und dann darauf hingearbeitet wird, sinnvolle Communities zu bilden, die diesen Bedürfnissen und dem Bedarf begegnen können. Innerhalb einer Community arbeiten die Mitglieder unter sich dann genau die Charta des Gebrauchs heraus, die für sie am sinnvollsten ist, und schreibt diese dann fest. Letztendlich basieren solche Communities also wirklich auf real existierendem Bedarf, der eben immer lokalen Bedingungen unterliegt, sowohl ökologischen Bedingungen als auch sozialen Bedingungen. Und danach, auf einer höheren Ebene, können diese Communities dann miteinander kooperieren. Und auf der Ebene gibt es sicherlich nach wie vor Gesetze, so wie jetzt im Nationalstaat, die dann für alle Mitglieder aller Communities gelten. Also ja, um deine Frage zu beantworten, als Einzelperson wird man sicherlich von einigen Communities ausgeschlossen sein. Aber das Ganze ist so gedacht, dass alle Leute Teil von irgendeiner Community sind, beziehungsweise gleich von mehreren verschiedenen Communities, die miteinander im Austausch stehen. Und dann ist das gar keine so schwerwiegende Exklusivität.
Also für mich klingt das trotzdem noch nach einem Zufallsereignis. Wenn ich zur richtigen Zeit in die richtige Community geboren werde, habe ich mein Leben lang Zugang zu bestimmten Gütern. Wenn nicht, dann aber halt auch nicht. Das sind doch vormoderne Zustände, von denen wir uns längst befreit haben. Ein Ideal potenzieller Nachhaltigkeit rechtfertigt nicht, manche Leute vom Gebrauch eines Gutes auszuschließen, wenn man die Nachhaltigkeit auch anders erreichen kann. Ich sehe Effizienz und Nachhaltigkeit nämlich gar nicht im Widerspruch miteinander. Entscheidungen, die hohe Kosten in die Zukunft verlagern für schnellen Profit, sind nicht nachhaltig. Da sind wir uns einig. Aber wenn der Nutzengewinn durch die Entscheidung niedriger ist als der Verlust an Nutzen durch die zukünftigen hohen Kosten, dann ist die Entscheidung auch nicht effizient. Um Nachhaltigkeit zu garantieren, muss man alle Effekte in die Rechnung einbauen. Für die Entscheidung, ob ein Sommerbad am See errichtet werden soll, muss auch berücksichtigt werden, welche Folgen das für die Wasserqualität des Sees und den Fischbestand hat. Unsere Welt ist so komplex, dass wir mathematische Modelle benötigen, um effiziente Entscheidungen zu treffen. Eine wichtige Aufgabe heutzutage ist es, alle sozialen Kosten und Gewinne mit einzubeziehen, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Letztendlich hat doch auch die Kommodifizierung unter bestimmten Einschränkungen Gebrauchsregeln, die wir nämlich in Gesetzen festhalten. Wenn dann in der Realität etwas schiefläuft, dann liegt es nicht an der Ware an sich, sondern einzig und allein daran, dass sich manche Leute eben nicht an die Spielregeln halten.
Okay, aber jetzt bewegen wir uns ja in eine Richtung, wo wir gar nicht mehr über Ideale reden, sondern über Kriterien der Machbarkeit oder der Umsetzbarkeit dieser Institutionen. Interessiert uns das als PhilosophInnen überhaupt? Also sollten wir uns Gedanken um solche realweltlichen Möglichkeiten in der Praxis machen? Oder sollten wir einfach nur bei den Idealen bleiben?
Tja, das ist eine spannende Frage. Darüber sprechen wir ausführlicher in unserem nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.